Kommunikationspuls von und mit dem Kommunikationsexperten Dr. Thorsten Klein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum Kommunikationspuls. Und ich freue mich auf eine ganz besondere Episode heute, weil wir reden über Kommunikation ohne was zu sagen. Es geht ja bei einer Kommunikation immer um mindestens derer drei Aspekte, nämlich das Verbale, das Paraverbale und das Nonverbale. Und beim Nonverbalen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, den ich herzlich begrüße, lieber Andreas Johann. Herzlich willkommen beim Kommunikationspuls.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin sehr gespannt. Ja.
Wir haben mit Andreas jemanden unter uns, der hat eine Akademie gegründet, nämlich die IQ Face Akademie und nennt sich Wir sind die Menschenversteher. Was hat es, lieber Andreas, denn damit auf sich?
Ja, also Menschenversteher hängt damit zusammen, weil wir verstehen Menschen, bevor sie überhaupt ein Wort gesprochen haben. Unser Slogan deswegen auch, Menschen verstehen, ohne ihre Sprache zu sprechen.
Das halte ich einmal für sehr spannend. Das würde ich auch gerne können. Was muss man denn können, damit einem das gelingt?
Ja, also das ist, wie wir schon gesagt haben, eigentlich eine Sprache, wie die erste Sprache der Menschheit. Dazu gehört es, dass man Vokabeln lernt. Da muss man einfach wissen, welche Areale im Gesicht sagen was aus. Dann kommt natürlich die Grammatik. Wie verknüpfe ich das? Wie verbinde ich das? Wie gehört das zusammen? Wie verstärkt sich es oder schwächt sich es ab? Und dann ganz viel Übung. Ne? Das Sprachensprechen lernt man auch immer am besten, wenn man es spricht und unterwegs ist damit.
Also nehme ich wahr, dass alles Entscheidende, was ich dazu brauche, das Gesicht ist?
Ja, im Wesentlichen. Gucken wir uns das Gesicht an. Da schauen wir uns 276 Merkmale an Kopf und Schädel an. Ja.
Im Gesicht gibt es 276 verschiedene Merkmale, die dazu führen, dass du jemanden verstehen kannst.
Ja, genau so ist es.
Okay, das heißt, du hast dann mindestens 276 verschiedene Vokabeln, um in deiner Sprache von eben zu
das
bleiben.
Das wäre ja, wär gut, wenn man die könnte. Natürlich es sind nicht alle in diesem aktiven Wortschatz, wie man es ja von der Kommunikation kennt. Man hat sehr viele Vokabeln, die man so im alltäglichen Gebrauch nicht nutzt. Und hier ist es ähnlich. Das, was einem in so einem Gesicht anspringt, ist erstmal das, was auch einem auf die richtige Fährte führt. Was weiß ich, zum Beispiel die Nase sehr stark ausgeprägt ist oder die Ohren eine besondere Form haben, Kinn, Kiefer, Stirn und so weiter. Das ist das, was wir uns zuerst anschauen, weil wir wollen ja auch schnell erkennen, um wen geht es, wen habe ich gegenüber.
Was die Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt nicht sehen konnten, ist, wir stehen nebeneinander und Andreas hat mich gerade im Gesicht gemustert, hat mir auf die Ohren geguckt und auf das Kinn.
Ja, Berufskrankheit.
Was konntest du am Kind denn erkennen?
Ja, also dass du schon eine durchsetzungsstarke Persönlichkeit bist, dass du aber auch nicht immer so ganz unüberlegt loslegst. Das sehe ich dann wiederum an der Stirn. Und wie Stirn und Kinn zusammen wirken bzw. im Verhältnis zueinander stehen.
Ja. Okay, das halte ich für sehr spannend. Bedeutet, du gehst durch die Stadt und scannst jeden Menschen, der an dir vorbeigeht und weißt sofort, wie der tickt?
Ja, also ich sag mal so, am Anfang, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das tatsächlich ähnlich. Da bin ich zum Beispiel, wir haben das in Hamburg gemacht, mit den öffentlichen Gefahren, mit S-Bahn, U-Bahn. Und da war das natürlich schon ein tolles Übungsfeld. Und da habe ich auch wirklich mich viel umgeguckt. Aber mittlerweile kann ich es auch abschalten und natürlich, wenn ein besonderes Gesicht mir entgegenkommt, irgendwas, eine Rarität würde ich mal sagen oder was wirklich besonders auffallend ist, dann gucke ich natürlich schon hin. Den Blick kann ich nicht ganz ausschalten.
Das glaube ich sofort. Ich habe mir in der Vorbereitung mal deinen Werdegang angeguckt und festgestellt, dass du mit dem Thema Mensch in deiner Ausbildung ja relativ wenig zu tun hattest, sondern mehr mit Maschinen.
Ja, genau. Also ich bin von Hause aus Maschinenbauingenieur und da hat man zwar auch mit Menschen zu tun, aber im Wesentlichen schon mit Maschinen, mit Technik, mit technischem Verständnis, was im Übrigen aber auch schon ein bisschen hilft, ne? Weil auch in unserem System, das FaceMap-System, ist eine gewisse Logik da und vieles selbsterklärend und das hat schon auch im weitesten Sinne dann auch damit was zu tun.
Wie kommst du dann vom Mensch zur Maschine? Nee, umgekehrt, von der Maschine zum Mensch?
Ja, wie gesagt, Menschen sind ja immer dabei, ohnehin. Und dann bin ich halt in so eine besondere Sparte reingeraten, nämlich den Vertrieb. Ich war erstmal im Konzern unterwegs und habe da Vertrieb für großtechnische Anlagen gemacht. Und im Nachgang war ich auch allein selbstständiger Vertriebsmann im Finanzbereich. Und da hat man immer mit Menschen zu tun. Und das war für mich schon immer spannend zu sehen, wie unterschiedlich reagieren Menschen in derselben Situation.
Wie kommst du dann darauf, dass ausgerechnet das Gesicht jetzt für dich das Mittel der Wahl ist?
Ja, das wusste ich bis vor mittlerweile fast 14 Jahre, wusste ich das noch nicht so genau. Klar, guckt man auch immer Mimik und Gestik an. Das hat natürlich schon auch eine Aussagekraft. Aber dass es jetzt das Gesicht per se einem das sagt, wie einer drauf ist und welche Grundmotive und dergleichen er hat, das kann man nicht unbedingt, hatte ich nicht vermutet, sagen wir es mal so.
Gab es irgendeinen Stein des Anstoßes, dass du dich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hast?
Ja, Stein des Anstoßes hört sich so negativ an. Also es gab eine Initialzündung, sage ich mal. Und zwar war ich auf einer Messe der Finanzbranche in Mannheim und da gab es natürlich verschiedene Keynotes, die auch über das Sachthema hinausgingen und ja, da wollte ich eigentlich gar nicht hingehen. Ein Kollege von mir sagte, da kommt jetzt so ein Gesichterleser und der ist im großen Plenum vor 2000 Leuten. Und ich als Maschinenbauer hat das natürlich gedacht, kannst dir vorstellen, weiß ich nicht, aber da ich gerade nichts anderes zu tun hatte, bin ich einfach mal mit dahin. Und das war von der ersten Sekunde an extrem erleuchtend und das hat mich dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr losgelassen.
Du hast ja eine Akademie ausgegründet. Bedeutet, du schulst andere, um diese Technik, um diese Methode zu lernen. Worauf beruht denn diese Methode? Ist das wissenschaftlich bewiesen? Gibt es eine Feldstudie dazu? Gibt es Langzeituntersuchungen dazu? Wie lässt sich das denn einordnen?
Ja, also es sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich fange mal ganz vorne in der Geschichte an. Der Mensch war schon immer interessiert daran, wie das zusammenhängt, das Äußere mit dem Inneren. Und da haben die Chinesen sich tausende Jahre vor Christus schon mit beschäftigt und haben da auch herausgefunden, dass es halt Menschen gibt, die einen sind eher die Jäger, die anderen sind eher die Sammler. Und und da haben sie auch so ihre Parallelen gefunden in den Gesichtern, wie das bei den einzelnen Typen dann so war. Ja, das ist das eine, also es fängt an in China. Dann auch hier im Abendland haben sich natürlich einige helle Köpfe schon mit dem Thema beschäftigt, haben das teilweise auch verschriftlicht. Und insofern sind wir natürlich nicht die Erfinder. Gleichzeitig haben wir das Ganze ein bisschen systematisiert und beruhen aber in unseren Erkenntnissen, also so als Grundlage haben wir schon auch die Lehren von Karl Huter und Lafater. Und haben das aber auch, und das ist die nächste Frage, mit der Wissenschaftlichkeit auch mit Studien schon belegt, beziehungsweise viele andere haben das auch schon getan. Also es gibt mittlerweile mehr als 300 Studien, die direkt oder indirekt die Dinge belegen.
Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass wenn jemand ein markantes Kinn hat, dass auch deine, wie nennt man das denn, Diagnose dann auch zutrifft?
Ja, also da ist eine gewisse Vorsicht geboten und zwar ist ein Areal allein nicht aussagekräftig. das habe ich dann häufiger auch mal, dass dann gerade so meine Schüler, wenn sie ihre ersten Analysegäste, die natürlich fremd sind, vor sich haben, sagen sie, ja, der hat aber doch so ein Kind und sagt, ja, das stimmt, per se hat er das, aber du musst auch noch andere Dinge berücksichtigen. Zum Beispiel hat er da eine Benimmfalte, so wie wir die nennen, oder ist er kritikempfindlich? Wie ist ansonsten, wie sind seine Nase und seine Ohren? Das heißt, ein Teil allein darauf die Aussage zu stützen, ist ein bisschen zu dünn.
Du hast gerade schon deine Schüler erwähnt. Wer kommt denn zu dir? Wer ist denn die Zielgruppe? Also wer interessiert sich denn für diese Methode?
Ja, also im Grunde jeder, der mit Menschen zu tun hat. Das ist natürlich eine sehr große Zielgruppe. Im Moment ist es sehr häufig so, dass Trainer und Coaches, die natürlich von Grund auf so ein gewisses Interesse haben an den Menschen, Psychologen, wenn sie sich öffnen können, auch. Aber in der Industrie sind wir halt vor allen Dingen auch in den Vertriebsthemen, Führung und Recruiting, Personal, also im Allgemeinen. Und da können wir auch sehr zielgerichtet dann Trainings anbieten.
Das bedeutet ganz konkret, wenn ich selbst eine Abteilung zusammenbauen darf oder wenn wir es vielleicht auf den Sport übertragen, wenn ich eine Mannschaft zusammenstellen darf, dann wäre diese Methode, die du bei der IQ Face Academy lehrst, eine Methode, die ich einsetzen könnte. Und es sind nicht nur solche Daten wie, wie schnell ist der, wie viele Bälle passt der korrekt und wie kann der flanken, sondern es ist auch dein Teil, den du dazu beitragen kannst.
Ja, aber solche Dinge können wir natürlich schon auch sehen. Und im Fußball ist es natürlich so, es weiß eigentlich jeder Hobbytrainer, der zu Hause vorm Fernseher sitzt, dass man nicht unbedingt, wenn man die 11 weltbesten Fußballer in eine Mannschaft steckt, dass man da entsprechend auch dann die weltbeste Mannschaft hat. Da sind viele andere Dinge auch noch vonnöten. Die Persönlichkeit des Spielers, ja, es ist ein Führungsmensch. Und wenn man da halt nur Häuptlinge hat, um das mal so auszudrücken, dann wird es auch schwierig. Also man muss die Aufgaben schon sehr genau verteilen. Man muss sich natürlich die Strategie auch anschauen und gucken, wie passt das dann zusammen. Und dann sind ganz viele Soft Skills, die häufig nicht benutzt werden und dann aber auch den Erfolgen abträglich sind. Von daher wäre es schon ganz schön, wenn man da das mit ins Kalkül ziehen würde. Und wir haben da auch schon ein paar Erfahrungen gemacht.
Jetzt komme ich ja stark aus der Unternehmenskommunikation. Also wenn ich mir jetzt überlege, ein mittelständisches Unternehmen aus dem Saarland baut sich eine Unternehmenskommunikation auf. Richtig ist, dort braucht es nicht nur Häuptlinge, es muss auch diejenigen geben, die hinter den Kulissen alles erledigen und umsetzen. Und was müsstest du denn dann alles wissen, um eine Einschätzung geben zu können, wie ein solches Team denn zusammengestellt sein sollte?
Ja, also das ist eine relativ komplexe Frage jetzt. Erstmal wäre natürlich die Zielsetzung, was soll in dem Team erledigt werden. Das ist das eine. Dann muss man schauen, welche Persönlichkeiten man dazu braucht. Und eigentlich fängt es ja viel früher an mit der Einstellung, was habe ich für Personen. Und für uns macht es eigentlich Sinn, das Pferd ein bisschen andersrum aufzuzäumen. Zuerst gucken, was haben wir für Talente oder für Menschen mit welchen Fähigkeiten und wie baue ich um die herum ihre Stelle beziehungsweise wie kriege ich die dann zusammen im Team?
Kann man das so pauschal sagen? Ich suche jetzt einen Leader im Team, also zum Beispiel den Leiter der Unternehmenskommunikation. Und dass du dann ableitest, der müsste im Gesicht so und so sein, damit er die und die Eigenschaften mitbringt?
Ja, also erstmal wäre wichtig zu wissen, wie soll er denn kommunizieren? Was soll denn kommuniziert werden? In welchem Bereich bin ich unterwegs? Will ich eher vorpreschen oder soll das eher dezent und zurückhaltend sein? Das wären ja schon mal die ersten Dinge, die ich mir als Unternehmer dann überlegen müsste. Wie will ich denn nach außen dastehen? Und im zweiten Schritt, wen nehme ich, beziehungsweise ist derjenige, den ich schon habe, dann auch dazu passend?
ich probiere es mal weiter. Ich gehe hin zu einem Familienunternehmen im Mittelstand.
Ja.
Die sind in der Außendarstellung eher ein bisschen zurückhaltender. Also müsste ich jemanden suchen, der die Unternehmenskommunikation nach außen eher zurückhaltend organisiert. Wie sieht der aus? Der zurückhaltende Unternehmenskommunikator.
Ja, also das ist zum Beispiel jemand, der sich sicherlich viele Gedanken macht, bevor er spricht. Also da würde ich mir die Stirn anschauen, wie ist er da aufgestellt. Dann die Frage, ist er eher konfliktscheu? Also konfliktscheu ist vielleicht auch nicht ganz der Richtige. Aber ich möchte dann sicherlich auch niemand haben, der ja auf Konfrontationskurs ist, der gerne diskutiert, der immer das letzte Wort haben will. Und da würden wir uns dann auch noch mit die Ohren anschauen und natürlich Kinn und Kiefer auch. Ja.
Okay. Kann man die Form der Ohren beschreiben?
Ja, also es ist natürlich jetzt, führst du mich so ein bisschen aufs Glatteis, weil wir wollen uns ja nicht festlegen mit einem Areal. Aber ein Punkt in diesem Zusammenhang ist sicher, stehen die Ohren ab oder liegen sie eher an? Man kennt das aus dem Tierreich. Ne? Also ein Elefant, der die Ohren aufstellt, da ist immer Gefahrenverzug. Da sollte man sich besser in Acht nehmen. Der wird aggressiv, legt er die Ohren an. Ähnlich ist es auch so ein bisschen beim Hund. Ne? Wenn der Hund die Ohren anlegt, dann macht er sich klein, ist er eher passiv und zurückhaltend. Und ja, ganz grob würde ich es so auch mal auf den Menschen übertragen.
Spannend. Bedeutet das in der Konsequenz auch, ja, den Vorwurf, du kannst ja dann Menschen manipulieren oder du kannst Teams manipulieren oder Unternehmen manipulieren, weil du den oder den empfiehlst?
Ja, manipulieren ist so ein ominöses Wort, also sehr eigentlich schon fast ein Wortgespenst, weil letztlich immer, wenn wir kommunizieren, haben wir ja eine Zielsetzung, wollen wir etwas erreichen und ob ich das jetzt schon gleich Manipulation nennen möchte, ist die andere Frage, aber vom Grundsatz, ja, das kann man.
Ja, ich finde auch, gerade so, wenn man aus der Unternehmenskommunikation kommt und dort auch gerne, wenn man von mir aus das Marketing dann mit dazu schließt, dann ist ja alles das, was wir dort machen, ja der Versuch zu manipulieren, nämlich zum Kauf anzuregen, ja, so dass jemand direkt in eine Handlung geht. Mhm. So gesehen manipulieren wir ja in der Kommunikation überall.
Ja, ich weiß dann einfach, wo die Triggerpunkte sind, wen ich, welche Zielgruppe ich wie ansprechen kann, wie mein Gegenüber das auffassen würde. Das kann ich natürlich schon.
Wo in Unternehmen lässt sich denn diese Methode am sinnvollsten einsetzen? Ist das, das Erste, was mir einfällt, ist natürlich HR, also ne, die Personal einstellen. Oder gibt es aus deiner Erfahrung heraus bestimmte Abteilungen, bei denen es sich genauso gut lohnt?
Ja, also es ist natürlich, das Ganze fängt natürlich mit dem Personal an, ist ja klar. Am liebsten, bevor man die Leute einstellt, wäre es sinnvoll, das einzusetzen, damit man schon gleich sehen kann, wie passt es auch in die Unternehmenskultur, wie passt es in das Team. Also wen suche ich mir aus, wen nehme ich in meine Reihen, das ist natürlich der erste Punkt. Und dann, was natürlich auch immer ein Riesenthema ist, ist Führung. Führung und Verkauf, Vertrieb, aber ich will erstmal noch auf die Führung eingehen. Das ist natürlich ja, schon auch immer so ein bisschen ein Thema, wo man sehr sensibel sein sollte, wo auch viel falsch läuft. Weil wenn du Studien anschaust, ist es doch meistens so, dass die Leute das Unternehmen nicht wegen ihrem Job verlassen, wegen dem, was sie da machen, sondern da kommt es meistens auf die Führungskraft zurück oder auf das Große und Ganze, wie wird so ein Laden insgesamt geführt und komme ich damit klar oder eben nicht.
Aus der Erfahrung heraus kannst du eine, ich sag mal, Trefferquote nennen, im Sinne von, ich habe einer Führungskraft diese Methode mitgegeben und der hat mir dann ein halbes Jahr später rückgemeldet, seit ich das kann, gelingt mir dies und jenes besser?
Ja, also das sind schon Erfahrungswerte, 80-90% Trefferquote sind schon da. Ich kenne auch also meinen Firmenmitinhaber, der hat sein Unternehmen mit 360 Leuten geführt. und hat das rein auf dieser Basis gemacht, mit den Erfolgen, dass entsprechend der Krankenstand extrem gering war und auch die Fluktuation minimal.
Und wie genau stelle ich mir eine solche Ausbildung vor? Wenn ich zu dir an die Akademie komme, dann brauche ich wie viel Zeit, um was zu lernen? Weil 276 Punkte, die ich am Kopf mir merken sollte, das ist ja nicht ganz ohne.
Ja, also wir fangen mal klein an. Wir haben vom Grundsatz unsere Ausbildung in 3 Module aufgeteilt. Das Basic, Advanced und Professional. Dann sind wir dann in 3, 4 bzw. 5 Tagen, sage ich mal, schon mal ganz gut mit dabei. Da wird natürlich auch ein bisschen das Ganze so trainiert, dass man auch nicht unbedingt immer gleich alle 276 Merkmale sich anschauen muss. Da kommt es eben aber auch immer auf die Zielsetzung an. Wenn ich zum Beispiel einen Personaler ausbilden möchte, dann sind diese 12 Tage, die ich gerade genannt habe, ein bisschen knapp. Da ist es so mal das Grundhandwerkszeug. Aber dann müssen wir schon noch mal sehr viel spezieller da in die Details gehen, weil das ist so mit das Komplexeste, was man hat. Wenn man im Vertrieb unterwegs ist, dann kann man das vielleicht auch schon mit 4, 5 Tagen zumindest mal eine ganz gute neue Sichtweise da reinbringen.
Gibt es eine räumliche Begrenzung? Also kannst du sagen, die zu mir kommen, kommen alle aus dem deutschsprachigen Raum. Gibt es das Ganze auch international? Hast du Erfahrungen, inwiefern auch in anderen Kulturen diese Methode funktioniert?
Ja, also vom Grundsatz funktioniert das überall und viele Nationen sind auch manchmal ein bisschen offener dem Thema gegenüber. Wie gesagt, mein Partner war in Amerika unterwegs, da ist man da schon deutlich aufgeschlossener und vom Grundsatz her ja, sehe ich das aber auch hier, weil meistens liegt es so ein bisschen an der Unwissenheit und da haben wir auch ein bisschen missionarisch was zu tun, dass das Thema einfach nochmal in die Welt kommt und auch besser verstanden wird. Und dann sehe ich das auch hier sehr gut einsetzbar.
Die Frage habe ich mir eben auch schon gestellt. Wenn du sagst, so die Trefferquote liegt bei um die 80-90%, warum hat das nicht jede Führungskraft automatisch in irgendeinem Programm drin, in einem ganzheitlichen Programm und lernt Menschen dann auch nonverbal anhand der Merkmale am Kopf zu lesen und zu verstehen?
Ja, das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten und wir sind gerade dabei, das einfach nochmal neu aufzurollen. Da hat die Geschichte auch ein bisschen was mit zu tun und von daher ja, ist das ein neuer Markt sozusagen, der aber immer mehr erschlossen wird und sehr viele sind da unterwegs und öffnen sich da auch immer mehr damit, weil gerade im Personalbereich sind die Themen werden immer größer und da merkt man schon auch, dass man eben mit den alten Methoden nicht immer erfolgreich ist.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich dir jetzt anhand des Laptops, der vor uns steht, einfach mal 25 Fotos zeige von Promis und du könntest uns sagen, wie die so drauf sind.
Ja, also bei Promis weiß man es ja auch so, da brauchst du mich nicht. Ja, und da halte ich mich ganz gerne auch ein bisschen zurück, weil das tut dem Thema nicht gut. Ja, werde ich natürlich häufig gefragt, ja, dann analysier doch mal den Putin oder unseren Kanzler oder wem auch immer. Aber da bin ich eher ein bisschen zurückhaltend, weil da soll sich jeder selber seine Meinung machen. Was ich allerdings toll fände, wenn mehr Leute Gesichter lesen könnten, würde sich das vielleicht auch positiv auf die Besetzung der Politik auswirken, um das mal ganz neutral zu formulieren.
Du sprichst den Fachkräftemangel an.
Ja, den haben wir ja überall.
Okay. Ich habe mir stattdessen überlegt, gibt es denn Redewendungen, die vielleicht mit deinem Thema zu tun haben? Also ich kenne zum Beispiel das Schmallippige. Mhm. Lässt sich das auch zurückführen auf deine Methode?
Ja, also ich sag's mal so, unser Gesichterlesen oder die Psychophysiognomie, wie es eigentlich genau heißt, ist allgegenwärtig und auch in unserem Sprachgebrauch wird es häufig verwendet, ohne dass man sich Gedanken darüber macht. Ne? Wie du schon sagst, da ist einer schmallippig, ne? Dass schmale Lippen und ein kleiner Mund nicht so gerne reden, das ist auch wiederum logisch und das kann man auch beobachten. Ne? Und viele andere Redewendungen greifen auch darauf zurück. Zum Beispiel die Denkerstirn oder das energische Kinn. Ja, also Geschichten sind da sicherlich im alltäglichen Sprachgebrauch und man ist sich gar nicht so klar, was man da eigentlich sagt.
Was können wir denn zur Denkerstirn noch hinzufügen? Also woran erkennen wir die? Wie sieht die aus?
Ja, also die ist erstmal hoch aufsteigend, also steil aufsteigend, groß und breit aufgestellt. Das ist so die Denkerstirn. Ja, also wenn man so ein Gesicht anschaut und das Prägende ist so eine Stirn, dann kann man schon ziemlich sicher sagen, dass das jemand ist, der viel denkt und der da eben auch einen Schwerpunkt hat.
Ja. Mir fällt gerade zum Thema Lippe noch ein. Es gibt ja welche, die eine dicke Lippe riskieren.
Genau. Das ist auch sowas. Oder der hat ein loses Mundwerk. Das ist ganz ähnlich. Das ist halt ein großer Mund mit vollen Lippen, fast so ein bisschen wie ein Schlauchboot. Und solche Lippen reden natürlich lieber als der kleine, schmallippige Mund, den wir eben gerade hatten.
Wobei Schlauchboot muss ich gerade an aufgespritzte Lippen denken. Was sagt uns das denn aus?
Ja, das dachte ich mir. Als ich es ausgesprochen habe, habe ich das schon in deinem Gesicht lesen können, dass es jetzt sowas kommt. Ja, aufgespritzte Lippen, das ist natürlich so ein Thema, wem es gefällt. Ja, es hat natürlich auch eine Aussage, wie will ich gesehen werden, wie stelle ich mich selber dar und ob das dann beim Reden nachher hilft. Ich stelle das hin und wieder fest, dass das nicht unbedingt hilfreich ist, wenn die Lippen sich kaum noch bewegen können.
Okay, auch spannend, ein spannender
Aspekt.
Wenn wir von der Lippe Richtung Nase gehen, gibt es ja Menschen, die tanzen einem auf der Nase herum.
Ja, dazu muss man wissen, wir schauen die Nase sehr genau an. Wir haben da mindestens 10, 15 Areale, die wir uns anschauen. Und vor der Nasenspitze, bevor die Nasenspitze losgeht, haben manche so eine kleine Kuhle, also wie so eine Art Tanzfläche. Und da ist das Gemüt, so nennen wir das. Das Areal heißt Gemüt. Und da geht es einfach darum, wie schnell oder wie emotional reagiert jemand. Und wenn da jemand das so ein bisschen eingedellt hat oder konkav eben vor der Nasenspitze ein Areal hat, und dann sieht es schon auch so ein bisschen aus wie so eine Tanzfläche. Und das sind dann Menschen, die immer mal eine Weile brauchen, bis sie sich mal abgrenzen und Stopp sagen. Allerdings würde ich mir auch immer noch die Jochbeine mit anschauen. Und aber das ist auch so eine Geschichte. Wenn du jemanden siehst, der so eine überspannte, nach außen gewölbte Nase hat insgesamt, dem wird das eher nicht passieren. Der kann sich sehr gut abgrenzen und der lässt sich eben auch nicht auf der Nase rumtanzen, weil er eben auch diese Tanzfläche nicht hat.
Okay. Und wenn wir bei der Nase bleiben, was macht den Naseweiß aus?
Ja, Naseweiß ist natürlich auch so eine Redewendung. Oder der steckt seine Nase überall rein, sagt man ja auch. Also eine weit nach vorne tretende Nase ist schon eher so die neugierige Nase. So ein bisschen wie bei Pinocchio.
Genau. Okay. Wie sieht diese Nase aus, die vom Naseweiß?
Ja, also die geht weit nach vorne, ragt ziemlich weit aus dem Gesicht heraus. Ja.
Okay, also in der Tat eine lange, also die Nasenspitze ist dann lang?
Ja, insgesamt die Nase und vor allen Dingen auch die Nasenspitze kommt nach vorne. Ja.
Wenn ich dann von der Nase weiter nach oben gehe, kenne ich sehr viele leider engstirnige Menschen.
Ja, das ist schon wieder auch so fast ein wertender Begriff. Da wollen wir ja eigentlich ganz weg in der Physiognomie, dass wir das Ganze bewerten. Nämlich, was für das eine gut ist, ist für das andere schlecht. Und hier und da ist es auch in dem einen oder anderen Beruf zum Beispiel ganz, ganz von Vorteil, wenn man eine enge Stirn hat, wenn man engstirnig ist. Da sind nämlich dann die Fachleute, die Spezialisten Und ja, wenn ich zum Beispiel einen Verteidiger hatte oder einen Anwalt und der auf seinem Gebiet engstirnig ist, dann ist das für mich, wenn er mich verteidigt, dann auch nur von Vorteil.
Was Positives, ja.
Genau.
Und wie wähle ich meinen Verteidiger aus? Wie sieht denn diese engstirnige Stirn aus?
Ja, die ist einfach schmäler. Und da würde ich aber schon auch noch gern noch ein paar mehr Areale mit dazu nehmen, dass wir uns nicht nur allein an der Stirn aufhalten. Ja.
Wie ist das eigentlich, wenn jemand seinen Kopf bedeckt oder Maske trägt? Wir hatten ja mal sowas wie eine Pandemie, habe ich gehört.
Ja.
Verzerrt das dann alles, Kopfbedeckung?
Ja, also das ist auch ein ganz spannendes Thema, wie Kopfbedeckungen gewählt werden. Wenn man zum Beispiel kirchliche Würdenträger anschaut, der Papst zum Beispiel, die Mütze oder wie auch immer man dazu sagen will, von dem Papst, die geht nach oben ganz spitz zu. Einmal ist das natürlich die Anbindung nach oben in spiritueller Weise und auf der anderen Seite symbolisiert das auch so ein bisschen, es gibt nur eine Meinung. Und andere Kopfbedeckungen wiederum sind sehr flach und breit. Denk mal an die Schirmmütze des Polizisten, wie man sie heute ja eigentlich nicht mehr so häufig sieht. Aber früher war diese Schirmmütze ja oben sehr flach und breit, über den Kopf hinausragend. Zudem noch nach vorne ein bisschen überstehend und haben praktisch damit die Stirn verlängert. Und wenn man weiß, dass das Du-Denken ziemlich weit oben angesetzt ist in der Stirn und man das durch so eine Mütze verlängert, dann weiß man, dass der Polizist mein Freund und Helfer ist. Und das wird einfach so unbewusst unter der Tür durchgeschoben.
Das wird ja bedeuten, die müssten heute wieder öfters diese Schirmmütze tragen.
Ja, es kommt darauf an, was man erreichen will. Ne? Das wäre durchaus, fände ich, gar nicht so schlecht. Ne? Mhm. Auch Schulterpolster und so weiter, auch diese Respektperson, das wirkt ja schon auch ganz anders, wenn jemand so eine Uniform anhat mit großen, breiten Schultern, als wenn die mit so einer Bomberjacke zum Beispiel daherkommen. Da ist so eine natürliche Autorität, ja, wird eben anders ausgestrahlt.
Ich denke jetzt gerade noch mal an das Thema Sport. Also im Sommer auf dem Fußballplatz steht der Torwart in der Regel mit einer Baseballcap, ja, im Tor, um die Sonneneinstrahlung von den Augen fernzuhalten. Hättest du noch eine Einordnung zur Baseballcap?
Also da geht es, glaube ich, eher jetzt um die Sonne und das Praktische. Und da würde ich jetzt keine Bedeutung rein interpretieren wollen.
Und derjenige, der auf der Straße einfach die Baseballcap trägt? Locker, leger.
Ja, es kommt immer darauf an, wie er sie trägt. Manche haben die ja so nach oben stehen oder andere verdecken ihre Stirn damit. Ich sehe das häufiger auch mal, dass auch Frisuren entsprechend getragen werden. Ich hatte gerade einen Analysegast die Tage bei mir. Die Dame hat eine schöne Denkerstirn an sich und hat die aber schon immer mit ihrem Pony verdeckt. Und dann wird man auch entsprechend anders wahrgenommen.
Ja. Ah ja. Nämlich wie?
Ja, in dem Fall war es so, dass die Dame ein relativ kräftiges, ausgeprägtes unteres Gesichtsdrittel hat, das für uns für die Handlung steht. Und da ist es eben so, wie gesagt, wir gucken uns ja das gesamte Gesicht an. Und wenn das eh schon prägend im Gesicht ist und die Stirn eigentlich auch groß ist, die aber verdeckt wird, und dann gibt es auch so ein bisschen Zerrbild von der Persönlichkeit. Das heißt, die Dame wird so wahrgenommen, das ist ein Macher und eher so auch ein bisschen ein Haudegen. Und die packe ich dann auch mal entsprechend ein bisschen fester an. Ich habe ihr empfohlen, die Stirn auch mal zu zeigen. Ne, das sagt man ja auch, zeig mal die Stirn im Sprachgebrauch und das würde dann schon nochmal ein Gegengewicht dazu geben und schon wird die Persönlichkeit auch ganz anders wahrgenommen und auch entsprechend mit ihr umgegangen.
Okay, wenn ich auf die Uhr blicke, dann würde ich gerne zum Abschluss ja einen kleinen Werbeblock dann einbauen, weil ich finde in der Tat es sehr spannend, den Mensch ganzheitlich zu betrachten. Und dazu zählt der Schädel dann ja mit dazu. Was müsste denn aus deiner Sicht eine Führungskraft von heute drauf haben, damit sie gut führen kann, aus deiner Brille der Physiognomie?
Ja, also die Führungskraft für was? Das wäre natürlich wieder die erste Frage. Vom Grundsatz würde ich schon für mich erwarten, dass so jemand auch eine gewisse Empathie hat, dass er nicht zu egomäßig drauf ist, also nur seine eigenen Interessen im Vordergrund hat, dass er einfach eine gute Wahrnehmung hat, wie ist die Stimmung in der Truppe und wie unterschiedlich sind meine Mitarbeiter und da individuell auf sie eingehen zu können.
Und warum sollten sie zu dir kommen?
Ja, damit sie eben genau das erkennen können, dass sie ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es häufig so, dass die Leute in meinen Seminaren sitzen und sagen, ach, da fällt es denen also wie Schuppen aus den Haaren und sagen, ah Mensch, jetzt weiß ich, warum der Müller und der Meier und der wie auch immer oder die Frau sowieso so reagiert, wenn ich mit der entsprechend rede. Und da passiert schon sehr viel. Und manchmal reicht es schon um das Wissen oder reicht das Wissen schon aus, um da viel Entspannung reinzukriegen und ganz anders miteinander zu umzugehen und letztlich zu wissen, dass der andere vielleicht Dinge tut, die mir nicht so gefallen, nicht weil er ein böser Mensch ist, sondern weil er einfach anders aufgestellt ist, weil ihm andere Dinge wichtig sind und der Blick auf die Dinge andere sind. Ja.
Also für ein besseres Miteinander, füreinander.
Genau, ja.
Dann hoffe ich doch, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer genau diesen einen Impuls für sich selbst mitnehmen konnten. Das ist ein Stück weit das Ziel, nämlich wenn jeder auch nur einen Aspekt für sich selbst im Alltag umsetzen kann, dann hat es sich gelohnt. Lieber Andreas, ich danke dir sehr herzlich für die sehr spannenden Eindrücke. Ich bin gespannt, wer künftig an mir vorbeigeht und sich wie verhält und mich wie einordnet, nachdem du mein Kinn und meine Stirn ja schon analysiert hast. Vielen lieben Dank und der Werbeblock endet dann noch einmal mit dem Hinweis auf die IQ Face Academy in Bexbach im Landkreis Saarpfalz im wunderschönen Saarland für alle die nicht aus dem Saarland sich zugeschaltet haben und bleiben Sie uns gewogen.
Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf spannende Gesichter.